Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, von wegen. Hier, nix Frau Wollner. Die feine Dame jettet mit Frau und Kind durch Südfrankreich und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch. Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Ja, eben doch. Was für eine Frechheit. Und wie schlau ist das eigentlich? Hätte ich ja auch mal drauf kommen können. Aber einer muss ja auch irgendwie die Stellung hier für euch halten. Müsst ihr also mal mit einem kleinen bisschen mehr Ich diese Woche auskommen. Anna hat ja zumindest auch was mit einer französischen Brieftaube hierher geschickt, nämlich ihr spektakuläres Treffen mit Willem Dafoe zum neuen Kinofilm Inside. Mehr oder weniger eine Willem Dafoe One-Man-Show. Wer, wie, was, wann, warum, das erzählt euch Anna. Und wenn sie schon nicht in Persona hier ist, dann hole ich doch einfach noch zwei weitere Gäste dazu, damit wir hier nicht total vereinsamen. Pünktlich zum Start der dritten Staffel von Ted Lasso diese Woche, der vermutlich besten Sitcom der vergangenen Jahre, habe ich mit Coach Beard gechattet. So guys, talking about Season 3 of... Ja, bisschen nerdy vielleicht. Ich weiß, dass Ted Lasso wegen Apple TV Plus und so immer noch nicht so viele gesehen haben, wie meiner festen Überzeugung nach hätten sehen sollen. Ist halt bei den meisten eben dann doch nicht Streaming-Plattform Nummer 1. Dabei haben die echt immer wieder richtige Granaten. The Morning Show, Shrinking, Severance, Truth Be Told und eben auch Ted Lasso. Ich meine, das sind 11 Emmys, 4 Golden Globes in nur 2 Jahren für die ersten beiden Staffeln. Wirklich so, so gut. Und Fans wie ich sollten Schnappatmung haben. Coach Beard, auch in Season 3, wieder gespielt vom unfassbaren Brandon Hunt, ist heute bei uns. Wir zoomten und quatschten über eben die neue Staffel. Das hört ihr auch gleich. Den Anfang machen wir aber mit einem der erfolgreichsten deutschen Hollywood-Regisseure. Und nein, ich meine nicht den frisch Oscar-prämierten Eddie Berger, sondern ich meine Robert Schwentke.
Ich denke mir, wenn er heute leben würde, dann hätte er wahrscheinlich eine Talkshow. Ich weiß nicht, ob er in der Social Media wäre. Vielleicht würde er das nutzen, vielleicht würde er das sehr schnell begreifen und zu seinen weiteren Selbstdarstellungen benutzen.
Robert hat auch eine One-Man-Show geschrieben, allerdings nicht für Willem Dafoe, sondern für John Malkovich. Seneca über den gleichnamigen römischen Philosophen. Lief hier neulich auf der Berlinale. Genau da haben wir uns auch getroffen. Der Film startet auch diesen Donnerstag und da gucken wir jetzt erstmal zusammen rein. Seneca, seines Zeichens eben römischer Philosoph, aber auch Lehrer, Lehrmeister, hält eine Stunde, sagen wir mal, Sprecherziehung oder Rhetorik bei seinem Lieblingsschüler Nero.
Du musst ein Freund der einfachen Leute sein, so als wärst du einer von ihnen.
Ja.
Als Fischer wisst ihr, wenn man eine verfaulte Muschel findet?
Als Fischer wisst ihr, wenn man eine verrottete Muschel findet?
Nein, bitte nicht verrottet. Verfault suggeriert, sie war alt, senil und überflüssig.
Als Fischer wisst ihr, wenn ihr eine verfaulte Muschel findet, muss man sie wegwerfen, denn sonst...
Verdirbt?
Genau. Sonst ist das ganze Essen verdorben.
Ausgezeichnet. Und jetzt alles nochmal von vorn.
Ihr Fischer wisst, dass man, wenn man eine... verrottete Auster findet, das Ding wegwerfen muss in die Brühe für das Essen.
Von Anfang an nochmal, bitte.
Hochmut kommt bekannterweise vor dem Fall und der ist bei Seneca tief. Wenn ihr euch ein bisschen mit der römischen Geschichte auskennt, dann wisst ihr, dass Seneca dem jungen und nicht gerade zimperlichen Nero so lange mit seinen philosophischen Besserwissereien auf den römischen Sack gegangen ist, bis dem die Autokraten- und Diktatoren-Hutschnur geplatzt ist.
Bist du so blöd? Hör auf zu quatschen und zu labern. Ich hab es dir verboten. Halt jetzt dein Maul, denn sonst zermatsche ich dir das Hirn mit diesem Stock. Siehst du ihn?
Ja, das ist ein Stock.
Du sagst es. Also hör gefälligst auf, mich zu nerven.
Daraufhin zieht Seneca sich zurück und überlegt, wie er seine selbst empfundenen geistigen Hochergüsse noch möglichst lange hinauszögernd unter seine wirklich nur noch überschaubare Gefolgschaft bringen kann, bis Nero letztendlich seine Späher schickt, die ihm den Vollzug von Senecas Heldensuizid übermitteln sollen.
Jetzt sind meine letzten Worte das Wichtigste. Diese spezifischen Ideen, die letzten Worte des edlen Seneca, Senator Seneca, Bonzen Seneca, es gibt keinen Dollar, den er nicht mochte, Seneca. Diese Worte, diese Begriffe, die Konzepte von Gedankengebäuden, die Spasmen der Neugier und die spontanen Wahrnehmungen, Memos, Gedankenblitze, zarte Schauer der Empfindung, das alles wird einmal das Fundament bilden für eine zukünftige zivilisierte Welt. Diese Ideen werden das Rückgrat sein und das Blut und der Nährstoff einer kommenden Zivilisation, die vielleicht schon bald die unsere ablösen wird.
Ja, das kurz umrissen ist auch die Story von Robert Schwentkes Seneca. So weit, so eine Stunde History. Allerdings sieht das hier alles ein klein bisschen anders aus als im Geschichtsbuch. Robert Schwentke holt Seneca so semi-modern ins Teil heute, würde ich mal sagen. Zwar alles so in römischen Gewändern gespielt, die ja römisch-imperial anmutenden Gebäude und Settings aber ganz klar und auch erkennbar im Heute gedreht, also in so moderner Architektur angelehnt ans alte Rom. Gedreht haben die das alles in Marokko und das dann eben noch ergänzt mit modernen Accessoires wie Sonnenbrillen und getextet auch in moderner Sprache, unterlegt mit teilweise so Drum-and-Bass-Soundtracks. Ein klassischer Berlinale-Film, habe ich auch so die ersten 10 Minuten gedacht. Ich war, ich will nicht sagen kurz vorm Ausschalten, aber ja, vielleicht lag auch einfach die Fernbedienung nur zu weit weg, dass ich es nicht gemacht habe. Es mutet gerade zu Beginn sehr arty-farty, wannabe, ja, nach so intellektuellen Futter für Textfetischisten an. Zumal John Malkovich in diesem Film hier irgendwie noch mehr im Fokus steht und noch mehr Screentime hat als in Being John Malkovich. Ich könnte anders auch sagen, John Malkovich labert von der ersten bis zur letzten Sekunde des Films einfach mehr oder weniger komplett durch, weil sich dieser Seneca hier gebärdet wie einst Donald Trump auf Twitter. Also jeder Satz, den er so ausspuckt, irgendwie wie so ein Tweet. Und drumherum sind dann auch wirklich nur ganz wenige andere Schauspieler. Als jungen, echt ekelhaft fiesen Nero hat Robert Schwentke zum Beispiel Tom Zander besetzt. Ganz unbekannter Typ. Und diese letzten Gefolgsleute von Seneca, die es im Film noch gibt, die spielen unter anderem Geraldine Chaplin. Ja, genau, die Tochter von Charlie. Dazu Alexander Fehling, Lidl Stangenberg und Louis Hofmann, die das sicherlich sehr genossen haben, so nah mal an einem John Malkovich dran sein zu können. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ein echt bizarrer Film, der auch wirklich massiv spaltet, wird mit Sicherheit nicht allen von euch gefallen, ist aber, fand ich, den Selbstversuch wert. Also geht da vielleicht mal rein, haltet den aus. So die ersten 15, 20 Minuten quält man sich ein bisschen, dann entwickelt er aber doch eine sehr spannende Eigendynamik, die mir dann auch gut gefallen hat, weil er auch so viele Ansätze zum übers Leben nachdenken liefert. Zumal er ja mit dieser so Nero-Autokraten-Nummer und diesem Social-Media-Posting anmutenden, permanent und zu allem und jedem eine Meinung habenden Seneca auch noch wirklich beklemmend aktuell ist. Ab Donnerstag in Kinos, die ihr vielleicht ein bisschen suchen müsst. Ich hatte aber trotzdem großen Bock, mit Robert Schwentke drüber zu reden. Das Ganze, wie gesagt, eben neulich auf der Berlinale. Und spannend fand ich, dass es ja nach zuletzt Snake Eyes und auch Robert Schwentkes frühen Erfolgen wie Flight Plan, Red oder den Divergent-Filmen jetzt wirklich mal was komplett anderes ist.
Lieber Robert, da bist du wieder. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Letztes Mal bei uns im Büro, dieses Mal auf der Berlinale, wo du mit Seneca vertreten bist. Ich habe so viele Fragen, wo soll ich anfangen? Vielleicht starten wir da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei Snake Eyes und schwingen den Bogen rüber zu Seneca. Ich sag mal, das ist, wenn man sich die beiden Filme anguckt, eine Range. Das macht nicht jeder Regisseur.
Ja, ich habe 4 Semester Philosophie studiert, bevor ich mich dazu entschlossen habe, Film zu studieren. Und da bin ich natürlich notgedrungen auch mit Seneca in Kontakt gekommen. Der hat mir persönlich nie sehr viel bedeutet als Philosoph. Also ich habe ihn immer so als Life-Coach gesehen. Ich habe seine Theaterstücke sehr geliebt, immer. Aber ich habe dann in den Annalen von Tacitus tatsächlich gelesen, wie Senecas Selbstmord ablief. Das hatte ich davor nicht gewusst und das hat mich unheimlich interessiert, weil es natürlich ein enormer Konflikt und eine Diskrepanz zwischen Seneca, dem Menschen, und seinem Diskurs. Also er hat nicht immer das gelebt, was er gepredigt hat, sein Leben lang. Ja, und das hat sich dann auch in seinem Tod bewahrheitet. Also im Stoizismus geht es ja auch sehr viel darum, wie man gut stirbt, nämlich ohne Angst und ohne Qual. Sozusagen der Tod als philosophische Herausforderung, ja, und ein Mittel zu beweisen, wie man im Englischen so schön sagt, he walked the walk and didn't just talk the talk. Seneca war natürlich vom Selbstmord besessen und er war auch von seinem Vermächtnis besessen, also wie die Nachwelt ihn in Erinnerung halten würde. Und sein Selbstmord war sein letzter Versuch eigentlich, sein Vermächtnis zu sichern und zu festigen. Und ironischerweise hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert, also zumindest nicht nach stoischen Idealen, was die Frage aufwirft, wie inwieweit der Stoizismus überhaupt anwendbar ist auf das Leben und besonders den Tod. Weil ich glaube, es ist menschlich schreiend, aus dem Leben zu gehen und nicht mit ruhigem und gutem Gewissen.
Ja. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung haben können, als du das Projekt angegangen bist, wie unglaublich aktuell dieser Film im Frühjahr 2023 sein würde. Wie geht das jetzt für dich zusammen?
Ja, der ist leider sehr relevant. Es war beim Hauptmann zum Beispiel auch so, dass ich den Film recherchiert habe und Freunden davon erzählt habe. Und die haben alle gesagt, also warum tust du dir das an? Warum tust du uns das an? Lass das doch sein, mach doch einen schönen Film. Und ich habe immer argumentiert, dass es im Hauptmann um menschliche Abgründe geht und um die menschliche Natur, die sich eben nicht verändert, also die sich über Jahrhunderte hinweg nicht verändert hat. Und bei Seneca war das
Fake Identity. Beim Hauptmann übertragen, genau, auf heute.
Genau, auch das, ja. Und als der Film dann rauskam, war er auch leider wieder extrem relevant. Und das war bei Seneca eben auch so. Ich glaube, es haben sich dann doch weniger Dinge verändert, was Machtstrukturen angeht und totalitäre Systeme und Opportunismus, als man denkt.
Mhm. Ja, absolut. Ich möchte dich gerne mit meiner Analogie konfrontieren, die ich gesehen habe. Ich möchte natürlich recht haben. Wenn dem nicht so sein sollte, dann belehr mich eines Besseren bitte. Aber Seneca, so wie ich ihn verstanden habe, wahrgenommen habe, ist doch eigentlich übertragen auf heute das personifizierte Social Media, oder?
Weiß ich nicht. Also ich denke mir, wenn er heute leben würde, dann hätte er wahrscheinlich eine Talkshow. Ja, ich weiß nicht, ob er in der Social Media wäre. Vielleicht würde er das nutzen, vielleicht würde er das sehr schnell begreifen und zu seinen weiteren Selbstdarstellungen benutzen.
Ich kam drauf, weil es so ein bisschen wirkt, manchmal, weil er ja auch so von Höcksken auf Stöcksken kommt, während er redet. Und es manchmal so wirkt, als wäre jede einzelne Aussage, die er trifft, so ein 180-Zeichen-Post, den man quasi auch genauso twittern könnte. Mhm. Und er hat ja auch das selbst geschaffene Publikum. Mhm. Also er hat ja seine Follower um
wir
sich
haben,
rum.
Und wir haben ihm ja auch das Wort Memes in den Mund gelegt. Also das ist natürlich schon da drin. Ja, das könnte gut sein, dass er das nutzen würde und dass er da sehr erfolgreich wäre damit. Ich meine, Seneca war ja auch entsprechend der Zeit ein anderer. Also zum Beispiel, es gibt den christlichen Seneca, es gibt den Manager Seneca, es gibt den aufklärerischen Seneca. Also man hat ihn immer anders wahrgenommen, je nachdem, wie es in der Zeit aussah und welche Vorurteile es gab. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er wandlungsfähig genug ist.
Ja, dieser Nero, den du mit Tom Sander besetzt hast, was ist der für dich? Für mich war er auch in der Analogie, um mal da drin zu bleiben, war dieser Nero so eine Mischung eigentlich aus Trump, Putin und Kim Jong-un? Alles so ein bisschen.
Ja, er ist natürlich der personifizierte Despot, der auf den Tisch hauer, der Tyrann. Es geht natürlich auch in dem Film um eine Darstellung oder also um die Darstellung des unlösbaren Konflikts zwischen politischer Macht und moralischer oder philosophischer Autorität. Ja, und da stehen sich schon Archetypen auch gegenüber.
Ja. War das von vornherein dein Wunsch? War das Plan, das ganze Stück, nenne ich es mal, absichtlich auch so personenreduziert aufzuführen, also wirklich konzentriert auf Seneca mit nur wenigen Menschen, die ihm da begegnen im Laufe des Films?
Ja, das war die Idee. Also die Struktur ist ja auch so, dass Leute dazukommen und Leute abgehen. Also es ist sehr theatralisch, was das angeht der Film...
Kammerspielartig teilweise.
Ja, weil der Film ja auch über eine Figur ist, die sich ihr Leben lang inszeniert hat. Ja, also das ist sogar seinen Tod noch inszeniert hat. Also das heißt, seine Figur verfügt über eine ungeheure Theatralik, die wir dann eben formal auch weitergeführt haben. Mhm. Ja?
Wir müssen unbedingt über den Cast reden, der so extravagant ist. John Malkovich kennst du seit über 10 Jahren, seit ihr Red zusammen gedreht habt. War das ausreichend, um ihn zu überzeugen, in diesem Film mitzuspielen?
Also ich habe John und ich haben uns schon vor Red kennengelernt, weil wir bei derselben Agentur waren und ich natürlich ein großes Interesse hatte, ihn zu treffen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Also wir haben beide eine große Liebe für Literatur und haben eigentlich nur über Bücher gesprochen, also gar nicht über Filme oder spezifische Projekte. Dann haben wir ihn in Red gecastet und John und ich hatten da eine sehr gute Zeit miteinander. Wir haben uns wir sind dann auch danach in Kontakt geblieben und ich habe dieses Buch spezifisch für ihn geschrieben, ohne sein Wissen. Und nachdem es dann fertig war, habe ich es ihm geschickt und gesagt, ich habe mir die Freiheit genommen, ein Drehbuch für dich zu schreiben. Lest es doch mal bitte, ob dich das interessieren würde. Und 3 Tage später hat er dann zugesagt, weil das natürlich auch thematisch, also inhaltlich, als auch formal was ist, was ihm sehr liegt. Also diese Vermischung von Theatralik und Theater und Kino.
Ja, ohne es zu wissen, ohne diese Vorgeschichte zu kennen, hätte ich mir jetzt auch im Nachhinein nicht vorstellen können, wer die Rolle sonst hätte spielen sollen.
Ich hätte, also wenn er zugesagt hätte, hätte ich den Film auch nicht gemacht.
Dann wenn hätte er das abgesagt
Drehbuch,
hätte.
Ja, wenn er abgesagt hätte, hätte ich den Film auch nicht gemacht. Ich hätte das Drehbuch wahrscheinlich in die Schublade gelegt oder in den Müll geworfen.
Wie hat er reagiert, als er dann zugesagt hat, das Buch gelesen hatte und ihm klar war, dass er ungefähr das Telefonbuch von Los Angeles auswendig lernen muss?
Ja, das war ihm von vornherein klar. Also es ist ja fast ein 70-seitiger Monolog, den er da hat. Und er hat auch gesagt, er kennt kein Theaterstück, wo eine Figur mehr Dialog hätte.
Hat ihn das gereizt?
Das hat ihn sehr gereizt und natürlich liegt es auch in der Natur der Sache, weil Seneca war ja eine Wortmaschine. Also Seneca hat ja wirklich, also hat in unserem Film zumindest geglaubt, er könnte sich aus dem Tod herausreden. Mhm. Ja, also solange er redet, ist er sicher. Ne? Und das hat John schon auch sehr interessiert. Ich glaube, dass es auch thematisch um Dinge geht, die ihn sehr interessieren.
Ja. Wie sind die Pläne jetzt nach der Berlinale? Wir dürfen das verraten, dass du gerade drehst im Augenblick auf Amrum und Sylt. Mhm. Was entsteht da gerade?
Das ist eine Fernsehserie, auch was ich noch nie gemacht habe und gerne versuchen wollte.
Serie?
Das ist eine Serie, die habe ich mit Veronika Priefer und mit dem Florian Wensch zusammen entwickelt. Wir sind Co-Creators und ich bin da Showrunner und Headwriter und Regisseur. Mhm. Und also ich habe immer versucht, in meiner Karriere Dinge zu versuchen, die ich noch nicht versucht hatte. Und da gehört es halt auch dazu, jetzt mal eine Serie zu machen. Ja. Das hat mich sehr interessiert. Und als nächstes kommt dann wieder ein Kinofilm. Mhm.
Du hast selbst gesagt gerade, du machst eine Fernsehserie. Das heißt, wir können Netflix, Amazon und Co. ausschließen?
Sky,
eine Sky-Serie. Okay, wann wird die kommen?
Ende des Jahres.
Okay. Und Film ist auch schon in der Mache.
Film ist in der Mache, ja. Also wird wieder ein amerikanischer Film.
Unermüdlich, der Mann. Was drehst du da?
Das wird ein Thriller. Mhm. Ein sehr lustiger Thriller.
Bisschen Flightplan und so ein bisschen Red.
Genau.
Und daraus was Neues zusammenbauen.
Genau.
Sehr schön. Freuen wir uns drauf. Sind wir sehr gespannt. Dir erstmal jetzt noch eine schöne Zeit auf der Berlinale.
Dankeschön.
Ganz beeindruckender Film, Seneca, der durchaus, finde ich, darf man auch sagen an der Stelle, ja nicht nur ernste philosophische Töne hat, sondern auch ein paar wirklich scheißlustige Momente, denen ich sehr gelacht habe, um dann gleich im nächsten Augenblick das Gefühl zu haben, das Lachen bleibt einem im Hals stecken.
Das ist genau die, das ist eine Satire und eine Tragödie.
Ja, absolut. Und sie liegen, da schließt sich der Kreis zur Aktualität und zum wahren Leben, oftmals sehr nah beieinander. Robert Schwentke, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, kurzer Blick in den Spiegel.
Sieht das etwa nach einer gesunden Leber aus? Oder wie ein tugendhaftes Vorbild für den Staat? Sieht für mich eher aus wie ein alter Säufer, der zu gut speist.
Ja, gut. Oder halt lieber doch nach Frankreich zur lieben Anna. Frau Wollner, die Arbeit ruft.
Bonjour à Berlin, bonjour à une heure de film. Oder so ähnlich. Also ich gebe zu, mein Schulfranzösisch, das war schon mal besser. Ich konnte immerhin mal Asterix und Obelix lesen und Der kleine Prinz. Aber ich bin ja auch hier, um mich zu erholen. Deswegen mache ich es schnell, mein Glas Pastis in der Hand, ein Baguette mit Ziegenkäse vor mir, um mal alle Länderklischees sofort zu erfüllen. Ganz liebe Grüße aus dem Süden Frankreichs, aus der Sonne, bei schönen 20 Grad. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe Inside geguckt, ich habe den Hauptdarsteller Willem Dafoe getroffen und ich muss ja schon sagen, dass ich so eine kleine Schwäche habe für Filme, die ein Ein-Personen-Stück sind. Ne? Also Tom Hanks, der hat einen Volleyball in Castaway, Ryan Reynolds, der hat ein Handy in Buried, liegt da im Sarg und Tom Hardy, der hat eine Freisprechanlage in Locky oder auch auf Deutsch No Turning Back. Also ja, der Film heißt im Original Locky, auf Deutsch No Turning Back. Er und Willem Dafoe, der hat in Inside ein bisschen mehr, nämlich ein ganzes Luxus-Apartment voller Kunst. Allerdings ist er da nicht ganz freiwillig.
7 Minuten ab jetzt. Konzentrier dich, die Kunst hier drin ist Millionen wert. Weiter mit Phase 2.
Es ist schon irgendwie erstmal ein Routineeinbruch, ne? Also Willem Dafoe spielt Nemo, einen Einbrecher und Kunstdieb, der in einem New Yorker Luxus-Penthouse über den Dächern der Stadt einsteigen soll und einem renommierten Sammler die dort deponierten Kunstwerke klauen soll. Der ist nicht da, also der ist im Urlaub, vermutlich. Und das sind so richtig teure Schinken modernster Kunst, bei dem jedes Museum vor Neid erblassen würde. Schön in so einer durchgestylten Waschbetonwohnung mit wenig Möbeln. Doch natürlich geht bei diesem eigentlich wasserdichten Plan etwas schief.
Was passiert hier? Was passiert hier? Holland! Sie lässt sich nicht öffnen!
Tut mir leid, du bist auf dich allein gestellt.
Die Türen verriegeln, die Fenster sind schalldicht und vor allem auch isoliert. Es gibt wirklich kein Entkommen aus diesem Apartment. Es gibt keinen Notausgang, keine Hintertür, nichts. Es gibt nur Nemo und diese millionenschwere Kunst an den Wänden. Selbst der Kühlschrank ist leer. Es gibt, glaube ich, eine Packung Nudeln, die er dann zwischendurch einfach mal einen Tag lang in Wasser einweichen lässt, um irgendwas zu essen. Das Wasser ist abgestellt, das Telefon funktioniert nicht, das Internet funktioniert nicht. Der Fernseher, da kann man lediglich die Überwachungskameras des Gebäudes sich angucken. Und er sieht dann zum Beispiel, wie die Putzfrau das Treppenhaus direkt vor seiner Tür sauber macht. Aber er kann einfach nicht mit ihr kommunizieren. Irgendwann ist selbst das Hundefutter alle. Und er ist so richtig schön abgeschnitten von der Außenwelt und kommt da einfach nicht raus.
Hilf mir! Hol mich hier raus!
Es ist wirklich so, diese kühle Wohnung wird zum goldenen Käfig. Die Klimaanlage heizt mal hoch auf 50, 60 Grad, sodass er ordentlich ins Schwitzen kommt, mal runter auf 8, 9 Grad, dass er sich den Arsch abfriert. Und er ist ja den Launen dieses Penthouses einfach ausgesetzt. Die einzige Nahrungsquelle, die er dann irgendwann noch hat, ist die Sprinkleranlage für die Grünpflanzen, denn dieses Apartment hat ein Blumenbeet mitten in der Wohnung, warum auch nicht. Und dieses Wasser versucht er dann aufzufangen, um einfach irgendwas trinken zu können. Und diese Kunst an den Wänden, also diese Bilder, die ihn angucken, die er anguckt, die er eigentlich klauen wollte, um damit reich zu werden, die werden absolut wertlos. Und sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist nicht der Volleyball Wilson, sondern eine Taube auf dem Balkon.
Geh zum Tompkins Square Park. Such einen Kerl namens Danny C. Er ist meistens in der Nähe des Basketballplatzes. Am späten Nachmittag ist er sicher dort. Sag ihm, dass ich hier festsitze. Niemand ist gekommen. Mach das für mich. Keiner hier außer wir, Treibchen. Richtig? Richtig?
Inside ist wirklich zwei in einem. Es ist nämlich ein Psychothriller und auch ein Survival-Drama. Und das ist für Willem Dafoe wirklich schauspielerisch eine absolute Tour de force. Denn der verwahrlost in seiner Rolle als Nemo zusehends. Also der Bart, der wird struppiger, die Haare länger und natürlich auch fettiger. Das Gesicht eingefallener. Und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, also auch beim Zugucken nicht mehr, ist er da jetzt seit Stunden drin, seit Tagen, seit Wochen oder gar seit Monaten? Und für Dafoe war das beim Dreh, beim chronologischen Dreh, Herausforderung und Glück zugleich.
If you're an actor and that's your role, it's fun because there's many things to do and it's the scenario is interesting and you're working from a script that's, you know, basically is bare bones and you've got to develop a lot of things and you're going to be shooting in chronological order. Which is always very exciting because you can be very present. You can only deal with what's there, you know. Sometimes, often, when you shoot out of sequence, you have to consider what you think might have happened before or after. And that sometimes makes you indicate or not be present in where you are. So this was beautiful. And with the problem solving, it's just like each solution or each thing happens to send you on the way in the story. And then it creates a rhythm. And then after a while, it carries you. You're in it, you know, and you don't have to generate much. There's a kind of propulsion. And that happens particularly when you have physical evidence of the room slowly getting degraded. Because you're further along and you feel it, you feel it.
Dafoe als Nemo ist tatsächlich wie Robinson Crusoe, nur nicht auf der Insel, sondern eben in diesem mit Kunst vollgestopften Apartment. Und der Film hat natürlich mehr als dieses Survival-Drama, der beschäftigt sich hochphilosophisch mit der Frage, was Kunst eigentlich wert sein kann, wenn sie aus dem Kontext herausgelöst wird. Also wenn es wirklich nur noch eine Leinwand ist, die an der Wand hängt. Und für Nemo wird diese Kunst wertlos. Für ihn geht es irgendwann um Leben oder Sterben, mitten in diesem ausgestellten Luxus. Und Dafoe selbst wird mit seiner schauspielerischen Leistung Teil eines Kunstwerks, also Teil einer performativen Erfahrung.
The objects are your partners and you've got yourself. You talk to yourself, you keep yourself company in that situation. And as far as the actual performing and, you know, doing the job, because it's only me and because it's mono locale, the collaboration I had with all the departments is much more than you usually have. I'm used to collaborating with the director or with the writer or with the or dancing with the camera, with the DP or something like that. But not so much with the props and with the art department. Well, I'm drawing on those things, so we're working things out. We're seeing what's happening. We also have to decide what I can and can't do with the art, you know, this kinds of things. So I always felt like there were plenty people around me, you know.
Dass Inside aber nicht nur ein Film für Kunstliebhaber ist, liegt vor allem am Hauptdarsteller, weil sich Dafoes Gesicht wirklich im Laufe des Films zu so einer lebendigen Skulptur verwandelt. Also wer, wenn nicht Willem Dafoe, hat so ein Gesicht und der ist da auch ziemlich simpel rangegangen. Der hat's genossen, dass die Figur so reduziert ist und sich auch nichts drumherum ausgedacht.
I always think that you do whatever you need to do as far as preparation or as far as creating a backstory to pretend. And I feel like it's never useful. Because if you make a backstory, you limit yourself. I think the characters are revealed through the actions, what happens to him. And other than that, I'm working with me or a version of me. And if you make a backstory, sometimes you have to pay that off and you indicate it. And you make kind of choices to show your understanding. How can you have an understanding when you haven't even participated in the scenario yet? I'm all for more being ready, being flexible, going into the scenario and having it work on you. And the most important thing is your state of mind being open to receive the story or meet the story or fight with the story. And that's much better than being loaded with this, oh, I know what this is because he's a guy that, you know, was an art because his father beat him and, you know, do the whole thing. And then you're carrying all this baggage that you've got to protect. I'm not there to tell anybody anything. I'm there to have an experience. And hopefully it'll be transparent enough and it'll be honest enough and true enough that people will be able to watch it and they'll be with me because there will be something that they relate to. I'm not going to calculate that, and I'm not going to try to tell them something that I know. That's always the problem that I had, like with theater. Sometimes there's so much pointing, you know. They're sitting in a position of power, and the audience is there like a dope, and they're dumping this stuff on them. Or music and movies, you know, telling you how to feel. I like movies that where the audience can really participate. And for some audience, that's like, that's not my job. It's a drag, you know. You're supposed to entertain me. But I think it's when people participate, when they take it personally, when they get involved in a movie, that's more fulfilling for them, really. It just takes a little work.
Insight ist wirklich eine wortkarge Meditation darüber, was Menschen im Leben brauchen, was sie suchen. Und dieser Film zeigt auch, dass ein Smart Home schnell zur Hölle werden kann. Grandios gespielt von Mr. Willem Dafoe. Könnt ihr euch angucken ab Donnerstag im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ihr Fangirls und Fanboys, kollektives Ausrasten bitte jetzt. Bei dieser Musik pumpen die Herzen aller Ted Lasso-Fans, der vielleicht wirklich besten Sitcom der vergangenen, ich weiß nicht wie viele Jahre. Staffel 3 ist da ab morgen, 15. März 2023 auf Apple TV Plus. Und ich muss an dieser Stelle die allgemeine Einführung in die Serie für die von euch, die wirklich noch überhaupt gar nichts von Ted Lasso mitbekommen haben, einigermaßen kurz halten. Ansonsten referiere ich vermutlich ruckzuck bis morgen früh über die ersten beiden Staffeln. Ted Lasso wird gespielt vom fantastischen Jason Sudeikis und ist eigentlich ein eher durchschnittlich erfolgreicher American Football Trainer aus den USA. Er wurde aber jetzt, warum auch immer, angeheuert vom fiktiven britischen Fußball-Zweitligisten AFC Richmond, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung von Fußball zu haben. Mitgebracht aus den Staaten hat er seinen Co-Trainer, immer nur genannt Coach Beard, und diese zwei tollpatschigen Nichtskönner, fußballerischen Nichtskönner hat es den Anschein, sollen da also jetzt diesen kleinen Londoner Vorstadtclub irgendwie wieder erstligatauglich machen. Jeder hasst die beiden dort in einem Wimpernschlag, vor allem diesen All-American Sunny Boy Ted, der jedem mit seiner permanent guten Laune bei gleichzeitiger absoluter Ahnungslosigkeit von Fußball auf den Sack geht. Und wenn ich alle sage, dann meine ich alle im Verein, ich meine alle Fans, alle Spieler selbstverständlich. Egal in der ganzen Stadt, wo er auftaucht, wird er auch von jedem immer nur mit Wanker angesprochen. Und was das auf Deutsch heißt, das könnt ihr jetzt gerne mal selber Google translaten. Der Twist ist, Ted Lasso hat eben diese Art, der sich auf Dauer keiner entziehen kann. Und er hat zwar vielleicht keine Ahnung vom Fußball, aber aus diesem Mund unterhalb seines beeindruckenden Schnurrbarts, da kommt eine ganze Menge Ahnung vom Leben raus. Und das hat halt in diesen ersten beiden Staffeln der Serie dafür gesorgt, dass in dieser kleinen englischen fußballverrückten Stadt plötzlich sportlich gar nichts mehr so ist, wie es mal war. Werde auch da nichts spoilern für die von euch, die das jetzt gerne noch nachholen wollen. Wovon lebt die Serie in allererster Linie? Vor allem von zwei Dingen. Zum einen haben die MacherInnen, darunter eben auch Jason Sudeikis und Coach Beard, Darsteller Brandon Hunt, dafür gesorgt, dass dieser transatlantische Culture Clash wirklich toll funktioniert. Also dieses ganze Fish out of water ist super liebevoll gemacht. Daher müsst ihr euch Ted Lasso auch bitte im Original angucken, ganz wichtig. Es ergibt auf Deutsch einfach keinen Sinn, wenn ein Amerikaner und ein Brite beide von Wasser reden, während der Ami im Original aber nun mal Water sagt und der Brite aber Water. Und das ist jetzt vielleicht nur ein sehr simples, aber ein sinnbildliches, sprachliches Beispiel, eins von tausenden, also wirklich richtig toll inszenierter Transatlantic Culture Clash. Und dazu Punkt 2, die vermutlich beste Besetzung in der Tiefe, die eine Sitcom jemals hatte. Zumindest kann ich mich an keine andere erinnern, die das so kultiviert hat, weil Jetzt ist eben nicht nur Jason Sudeikis und Brandon Hunt als diese beiden Fußballtrainer sind, die permanent den Eindruck erwecken, sie hätten sich irgendwie in England verlaufen, auf denen der Fokus liegt. Auch die Chefin, ja, Chefin dieses Fußballclubs, AFC Richmond, Megafrau, gespielt von Hannah Waddingham, dazu die PR-Frau des Teams, die ganzen Spieler, die alles auch so charakterlich gewichtige einzelne Figuren sind, die sind nicht nur das Team, sondern jeder in diesem Team hat irgendwas zu sagen, irgendwas beizusteuern zu der Geschichte. Einer davon, der ehemalige fiktive Superstar Roy Kent, der dann so nach und nach aus der Mannschaft in den Trainerstab aufsteigt und der so übertrieben harte Schale, weicher Kern ist und das auf so eine britische Art.
Gute Arbeit! Oh, Roy Kent hat euch doch gerade echt gelobt!
Oh. Großartig, auch der, gespielt von Brad Goldstein, hat auf jeden Fall einen Emmy gewonnen, Golden Globe, ich weiß es nicht genau, Emmy aber auf jeden Fall gewonnen. Dann gibt es diesen luschi Geschäftsführer des Vereins, Higgins, den ehemaligen Zeugwart Nate, der jetzt in Staffel 3 übrigens zum Konkurrenztrainer eines anderen Teams wird. Dazu der nervige Sportjournalist Trent Crim, der ständig auftaucht. Die Fans in der Vereinskneipe, May, die Wirtin der Vereinskneipe, die sind alle wirklich so unfassbar gut, so toll gecastet, so toll besetzt und kriegen auch ihren Raum in dieser Serie, dass genau das alles dafür sorgt, dass ich in bisher zwei kompletten Staffeln und den drei Folgen der dritten Staffel, die ich bisher sehen konnte, noch nicht eine einzige langweilige Sekunde in Ted Lasso erlebt habe. Blutendes Herz. Ihr hört es hoffentlich raus. Wenn ihr da jetzt sagt, ja super, klingt ja toll, aber Apple TV Plus gebe ich jetzt nicht auch noch Geld für aus, dann Idee, mal drüber nachdenken. Man kann ja auch mal switchen. Ist ja alles monatlich kündbar, dann vielleicht einfach mal Monat Netflix off und stattdessen für, wie ich immer noch finde, sehr faire 6,99 € mal einen Monat Apple TV Plus. Ich krieg da nichts für, kann nicht oft genug das betonen, wenn ich dann mal so einen Streamingdienst lobe. Ich bezahle das alles selber, Anna übrigens auch, also nicht, dass ihr denkt, wir würden hier irgendwie von irgendwem gesponsert, aber wenn ich da nochmal so durchgucke aktuell und gucke, was sich auch bei Apple TV Plus mittlerweile so angesammelt hat, angefangen bei The Morning Show, was ja deren sozusagen First Pick war mit Reese Witherspoon, Jennifer Aniston oder auch Truth Be Told mit Octavia Spencer oder Severance oder For All Mankind oder Servant oder Shrinking und halt eben auch Ted Lasso, könnt ihr ja vielleicht mal drüber nachdenken. Einziges Manko hier jetzt, wenn ihr so Blockbinger seid, wie ich das ja eigentlich auch bin. Es gibt tatsächlich nur jeden Mittwoch eine neue Folge. Die erste halt ab morgen, 15. März. Das heißt also, wenn jetzt nur jede Woche eine Folge rauskommt und es 8 Folgen sind, dann könnt ihr das, wenn ihr jetzt anfangt, die dritte Staffel Ted Lasso, nicht in einem Monat durchgucken. Also entweder müsst ihr da jetzt noch 4-5 Wochen warten, bis ihr den Vorlauf habt. Und könnt es dann mit den letzten verbleibenden Folgen in einem Monat alles wegbingen. Es ist halt ein relativ simples Rechenmodell. Ich habe mich, Ted Lasso-Fan, der ich bin, tierisch auf das Treffen mit einem der absoluten Stars dieser Serie gefreut. Letzte Woche haben wir es geschafft. Es war ein bisschen eine wackelige digitale Leitung, übrigens genauso transatlantisch wie die ganze Serie selbst. Aber zum Glück hat es dann doch noch ganz gut funktioniert.
So guys, talking about season 3 of Ted Lasso, and we are having the huge pleasure of talking to Brandon Hunt, of course better known as Coach Beard. Welcome, sir, to the show. Good to see you.
Thank you for having me, Tom. Good to see you.
Before we start off, there is a quick test that you have to go through, of course. If you think of the liquid that comes out of the tap that you can drink, which is not beer, what is that liquid called?
Water?
No, sir. It's called water. Water. Not water. You're still an American. Did you learn nothing from the Brits?
I'm not in London, man. I'm in L.A. I reverted back. I mean,
so in L.A., you, of course, drink water instead of being at the AFC Richmond, where you would drink water. I mean, the whole comedic aspects of Ted Lasso are based on these transatlantic language issues, culture issues. What would you say are the most fun things or the most incredible things that you learned on this journey between the States and Great Britain?
You know, one thing I love about being in London is everyone in London, no matter where everyone, almost everyone in England, but everyone in London, it seems, no matter where they're from or where their family's from or what class they're in or what their job is, everyone in London is witty. Everyone in London is capable of spontaneous banter with an absolute stranger that they can carry on for 5 to 10 minutes if need be. Talk about something important or talk about something absolutely trivial, but do it in a delightful and reciprocal way. And that is something I think they take for granted, and they shouldn't, because it's awesome.
So would you say it is at all kind of a culture clash? Or is that something that is just made up by media and people and I don't know?
Oh, I mean, there's a bit of a culture clash, but, you know, it's not... It's, you know, we don't lean into it as much now as we did in season one. You know, season one, it was like, oh, this fish sure is out of water. Let's check out this new water. But now he has relationships with people and he's moved on a little bit. We still go back to that well, you know, once in a while, because that's true to the experience. You know, Jason and I both had the experience of living in Amsterdam for a long period. And we were, you know, we were both like Ted, you know, the hayseed Midwestern American trying to keep our feet on the ground in this new place. And so a lot of Ted's experience is from our experience. But, you know, Jason was only in Amsterdam for a few months. I was there for 5 years. But still, even in the fourth year, I'm finding out new things. So we still will have a touch of that. But it's not as foundational as it was in season one.
Something that is also new to the show is that it's finally Premier League now. So you would have to face teams like Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, all these huge English teams. Could you reveal a little bit about how this should anyhow look real to football fans who expect to see nothing less than Erling Haaland and all the other stars of the Premier League?
Well, first and foremost, you know, this football takes place in a parallel universe where you know, Thierry Henry and Gary Lineker exist, but Kevin De Bruyne is not as apparent, and also West Ham are world beaters. So, you know, especially early on in the show, we would get, you know, obviously most of the reaction to the show has been extremely positive, but you get the occasional anorak who is like, the football is wrong. The football should look like this. That's not football. It should be exactly like football. And I became fond of saying, hey, if what you want from us is an exact replica of football, I've got something you should check out. Football. Because football cannot be duplicated. Football is everything you want. Go do that. We are not doing football. We are doing something that takes place in that world. There will be things we get wrong. There'll be things you will get right that you won't even notice because they're right. And we'll get no credit for those. And that's all fine and good. But if you're coming in to be the accuracy police, you're just making yourself busy for no good reason and you're missing the point.
So this being stated once and for all and for good. Nice. Something that AFC Richmond has to deal with in season 3 is that almost nobody seems to believe in the team still. They are the underdogs, they are rated worst team of the whole Premier League and stuff like that. That is what's revealed early on in episode 1 of season 3. Did you have at any point made maybe similar experiences when you first tried to sell the show, or was it like clear from the beginning on that this is such a huge idea and everybody wanted to have it?
No, I mean, I think this is on record, but you know, Jason met with Bill Lawrence, and that finally gave us an outlet for this thing we've been working on, Jason and Joe and I, and then we wrote, you know, we rewrote the pilot with Bill's input, made it better, and then Jason and Bill went off to pitch it to the main streaming companies, and we were like, oh, here comes the bidding war. And there wasn't one. There was no bidding war. Only Apple, which of course didn't really exist at the time, were willing to take a risk on it. It looks like they made a decent choice.
And look what happened since then. Uncountable Emmys and Golden Globes and all so well deserved. I mean, you guys made it so huge. You you even managed to have your own FIFA 23 team now as a team which doesn't exist, which can now be played by video game fans against Barcelona, Milan, Real Madrid and other teams. And how crazy is that?
Even Mainz. We can go up against Mainz and St. Pauli.
Are these the two German teams that you know? Mainz and St. Pauli?
No, I know several German teams. I'm just going to the most obscure ones to impress you.
You could still go one step further and do it like Ryan Reynolds, who bought Wrexham AFC out of Wales. I mean, would that be an option for you and Jason to, like, just for fun, buy some Premier League team?
Ryan's got that gin money and all that mogul money and all that Marvel money. So we're not invited to those meetings. We're not there yet.
Okay, thank you very much for the talk, Brendan Hunt, Coach Beard. Just keep the good work going. I expect nothing less than 10 more seasons of Ted Lasso. Please, please keep going. I love the work that you do so much. Well, thanks.
Danke schön, Tom.
Was für ein großartiger Typ, und mit dem beenden wir diese eine Stunde Film dann auch für diese Woche. Nächste geht's hier einigermaßen schonungslos weiter. Es wird wieder ziemlich kuschelig. Wir sprechen nämlich mit Keanu Reeves und dessen Regisseur Chad Stahelski über John Wick Chapter 4 und sehr spannend Sicherheit am Actionfilmset. Stichwort Alec Baldwin, der Film Rust und tödliche Schüsse bei einem Filmdreh. Chad Stahelski hat das in den 90ern nämlich leider auch schon mal selbst an einem Set erlebt. Außerdem haben wir Lars Kraume zu Gast, dessen Kolonialdrama Der vermessene Mensch startet nächste Woche in den Kinos. Es lohnt sich also sehr für euch. Bis dahin bitte fit zu bleiben, auf euch aufzupassen, keinen Quatsch zu machen und selbstverständlich nichts zu gucken, was wir nicht auch gucken würden. Frau Wollner, letzte Worte aus dem Urlaub.
En substance, il papillote. Oder so ähnlich.
Ja, vermutlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.